Das ist keine reguläre Folge von «Unter Verdacht». Wir machen im Januar einen Monat Pause. In dieser Zeit hören wir aber drei ausgewählte Folgen von unserem täglichen Podcast «Apropos», wo es ebenfalls um spannende Kriminalfälle und Recherchen geht. Heute «Tod in der Psychiatrie». In Windisch haben die psychiatrischen Dienste Aargau ihren Hauptstandort. Sie gehören zu den grössten Anbietern von psychiatrischen Behandlungen in der Schweiz. Recherchen von Katrin Boss und Roland Gamp vom Tamedia Recherchedesk zeigen, für ein paar Patienten endet die Behandlung tragisch. Zwischen 2018 und 2023 hat es bei den psychiatrischen Dienst Aargau 33 sogenannte außergewöhnliche Todesfälle gegeben. Oft geht es dabei um Suizid. Zum Teil geht es aber auch um Unfälle oder um medizinische Vorfälle. So auch beim Nick, Dümu und Theo. Sie waren für eine Therapie in der Klinik und sind dort oder kurz danach gestorben. Die Angehörigen der drei Männer erheben schwere Vorwürfe gegen die Klinik. Was genau passiert ist, wie die jungen Männer gestorben sind und welche Verantwortung die Klinik trägt. Über das hat meine Kollegin Alex Arecker mit Katrin Boss und Roland Gamp vom Recherchedesk geredet. Und zwar im letzten Oktober in unserem täglichen Podcast «Apropos». Ihr hört die Folge jetzt hier als Bonus bei Unterverdacht. Wir sind dann im Februar mit einem neuen dreiteiligen Fall zurück. Bis dann, viel Spass. Ciao. Heute bei «Apropos» tödliche Überdose an einer renommierten Klinik. Bei dem psychiatrischen Dienst Aargau hat es in den letzten Jahren über 30 außergewöhnliche Todesfälle gegeben. Zwei Drittel sind Suizid, der Rest aber steht unter anderem im Zusammenhang mit einer Methadonüberdosis, mit mangelnder Überwachung oder auch mit einer Ärztin, die kein in der Schweiz anerkanntes Diplom hat. Die Angehörigen der Verstorbenen haben lange geschwiegen. Jetzt kämpfen mehrere Familien für ihre verlorenen Söhne.
It won't bring Nick back, but if we can prevent further deaths, then it's absolutely worth it. And from what we've seen, it's even just small changes that need to be implemented to prevent further deaths.
Die Familien wollen erreichen, dass sich etwas ändert, um weitere Todesfälle zu verhindern. Der Recherchedesk von Tamedia hat sich in den letzten Monaten in die Geschichten von drei verstorbenen jungen Menschen vertieft, mit den Angehörigen und Experten geredet und Dokumente studiert und die Todesfälle in einem sehr eindrücklichen Text im Magazin nachgezeichnet. Wie sind die jungen Patienten gestorben? Was haben ihre Familien durchgemacht? Und welche Verantwortung trägt die Klinik? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Arecker und bei mir im Studio sind Katrin Boss und der Roli Gamp, die die Geschichten zusammen recherchiert haben. Hallo zusammen.
Hallo Alex.
Hallo Alex.
Ich würde gerne mit einer Person anfangen, die eigentlich nichts direkt mit diesen Todesfällen zu tun hat und doch eine Schlüsselrolle spielt.
Mein Name ist Vittorio Fontanive, ich bin Steinbildhauer und wir sind jetzt hier in meinem Atelier im Filmjagen.
Ja, das ist der Vittorio Fontanive. Er ist Steinbildhauer im Aargau in Villmergen. Und an dem Ort, wo wir jetzt hier auch gehört haben, in seinem Atelier, das ist so voll mit Grabsteinen und Skulpturen, dort trifft er oder lernt er Jane kennen, die Mutter von Nick und ihren Ehemann. Es ist damals kurz nach dem Todesfall von Nick, wo sie vorbeigehen. Sie haben dort die unendlich schwere Aufgabe, einen Grabstein zu finden für ihren verstorbenen Sohn. Und sie kommen dann ins Gespräch mit ihm und er fragt, was passiert ist. Und die Mutter kann dort in dem Moment nicht antworten, dass geht ihr noch viel zu näher. Sie will das auch nicht jemand Fremdem anvertrauen. Aber es ist dann ihr Mann, der dem Steinbildhauer erzählt, unser Sohn ist nach einer Behandlung in der Klinik Königsfelden gestorben.
Und dort habe ich dann schon gemerkt, allein von der Haltung, oder, dass da irgendwie etwas nicht sauber gelaufen ist.
Also er hat dann eigentlich sofort ein ungutes Gefühl gehabt?
Ja, er hat davon gehört, dass das in Königsfelden passiert ist. Und wo ihm das der Mann erzählt hat, also der Vater von Nick, ist ihm natürlich in den Sinn gekommen, dass er erst vor kurzem einen Grabstein für eine andere Familie hat müssen machen, wo ebenfalls einen Sohn in Königsfelden verloren hat, ebenfalls unter gewissen Umständen, die fragwürdig waren. Das ist ihm dann in den Sinn gekommen und hat das Gefühl gehabt, auch die Menschen, die sind ihm so bedrückt und auch so schwer belastet vorgekommen. Also er hat uns erzählt, er habe gemerkt, wie ihr, der Jane, so ein Druck auf der Brust ist. Und darum hat er sich angeboten, ihnen die Kontakt zu geben von dieser anderen Familie, weil er denkt, ja, vielleicht sind sie dann weniger allein, vielleicht hilft ihnen das.
Was passiert denn?
Die haben sich wirklich miteinander verbunden. Das ist dann sehr schnell gegangen. Das zeigt auch, die haben wirklich sehr das Bedürfnis gehabt, nicht allein zu sein, sich auszutauschen. Die haben sich dann miteinander verbunden, haben sich getroffen, haben eben festgestellt, dass in beiden Fällen wirklich Sachen vorgefallen sind in der Klinik, die sie selber als merkwürdig, als fragwürdig, als Missstand eingeschätzt haben und haben sich darum zusammengetan und gefunden, wir müssen uns wehren, wir müssen etwas unternehmen, wir müssen dafür sorgen, dass das genauer abgeklärt wird.
Damit zum Nick. Seine Geschichte habt ihr im Magazin ausführlich ausgerollt. Wer ist der Nick und in welchem Umfeld wächst er auf?
Ja, der Nick wird im Kanton Aargau gross. Er hat zwei Eltern, die sind beide sehr erfolgreich und berufstätig, eine Schwester. Und seine Mutter Jane beschreibt ihn einerseits als sehr ruhigen, fast schon ein scheuchen jungen Mann. Auf der anderen Seite sei er aber auch immer sehr humorvoll und lustig gewesen. Und so, was ihr am meisten bleibt, ist, wie er immer alle, vor allem eben auch die Eltern, zum Lachen gebracht hat.
I think everyone that knows Nick would remember him as a bit of a shy, quiet, reserved person, but also incredibly witty. He had a great sense of humor and could always kind of break the ice if things got tense. He always knew what to say to make us laugh.
Und er hat das Gimmick gemacht und hat nachher eine Biomedizin studiert als grosses Hobby. Das hat er dann für sich entdeckt. Mit der Zeit hat er auch noch gerne elektronische Musik produziert. Also ich weiss noch, wo wir Familie besucht haben, ja, genau. Von ihm. Sie haben ein grosses Bild jetzt hängend über dem Esstisch. Und das ist noch eindrücklich. Also er schaut einem dort so direkt an und ich habe das Gefühl, man merkt so von seinem Lachen her, dass er einfach ein gutmütiger Mensch war.
Und dann kommt er irgendwann in Berührung mit Drogen. Wann war das und wie?
Ja, es hat schon im Gymnasium angefangen mit Cannabis und dann nachher ist Alkohol dazugekommen, dann irgendwann Benzodiazepin und ist mehr geworden mit der Zeit. Es hat sicher einerseits, also sagen auch die Eltern, mit einem gewissen Gruppendruck zu tun. Wir haben ja verschiedene Eltern getroffen jetzt für die Recherche und das ist dort auch bei anderen ein Thema gewesen, dass halt einfach in dem Alter der Druck rum ist, dann die Drogen zu nehmen. Bei ihm ist noch dazu gekommen, dass er auch ein gewisses Mobbing erlebt hat in der Schule und vielleicht hat auch das dazu geführt, dass er dann dort irgendwie Schutz gesucht hat oder das irgendwie als Ausweg gesehen hat.
Der Mutter ist es auch immer sehr wichtig, sie zu betonen im Gespräch, dass er nicht ein klassischer Drogensüchtiger ist, also nicht ein Junkie, also ohne das jetzt wirklich auch abzuwerten, aber einfach nicht jemand, der Drogen, sagen wir, spritzt oder so und auch täglich braucht und verwahrlost, sondern dass er eigentlich immer noch, er war in seinem Studium gewesen, immer noch, er hat Drogen auch immer wieder auch nicht gebraucht, auch über Monate zum Teil offensichtlich, können abstinent sein und so. Also ist eher jemand gewesen, der stark dagegen gekämpft hat, gegen die starke Sucht und sich immer wieder im Griff gehabt, aber immer wieder auch nicht.
I think it's important to understand that Nick wasn't a typical drug addict that you would think. He never used drugs on a daily basis. This, of course, was kind of dangerous. He had no tolerance, but he was using or misusing drugs and substances as a way of self-medication.
Seine Mutter redet auch von Selbstmedikation. Für was hat er denn das gebraucht?
Ja, ich glaube, eins von den grossen Problemen, das betont sie ihm, und das sieht man auch, weil er ist ja über Jahre dann in Therapie gewesen, bei Psychiater und Psychologinnen. Ich denke, er hat große Angst gehabt. Er hat Depressionen gehabt. Das haben sie irgendwann, dann ist das auch als Diagnose gestanden, sozusagen. Schwere Depressionen, Angstzustände. Und Drogen sind im Grunde genommen so wie eine Selbstmedikation gewesen. Also wenn es ihm schlecht gegangen ist, wenn er irgendwie den Boden unter den Füßen verloren hat, vielleicht auch den Sinn im Leben nicht mehr ganz gesehen hat oder Schwierigkeiten gesehen hat, wodurch es gehen soll, hat er sich geholfen mit Drogen.
Aber euch im Text beschreibt er ja auch sehr ausführlich, wie er immer wieder versucht hat, davon loszukommen, von diesen Drogen.
Genau, es war sicher auch der Druck von den Eltern, das sagen sie auch. Die haben ihm immer wieder gesagt, du musst weg von dem, das geht nicht. Würden wir ja auch als Eltern. Also sie sind ja fast verzweifelt an dieser Situation. Aber er selber auch. Also er hat ja, wie gesagt, ein Biomedizinstudium angefangen, bevor er in die Klinik kam. Und er hat eine Freundin gehabt und die hat das auch nicht gutiert, die hat das auch nicht gut gefunden. Und er selber auch nicht. Also er hat auch immer wieder von sich aus eigentlich gefunden, das geht nicht, ich muss von dem weg. Er hat das immer wieder probiert, indem er eben monatelang ohne war. Und dann, wenn irgendeine Krise kam, aus irgendeinem Grund, ist es halt dann wieder viel Alkohol oder Temesta oder schon irgendetwas gewesen, ist er wieder reingerutscht.
Hat es denn so einen Moment gegeben, wo er wirklich gemerkt hat, jetzt will ich definitiv weg davon?
Kurz vor Weihnachten 2022 war er mit Kolleginnen und Kollegen in Schior, in St. Moritz. Und dort haben sie halt auch wieder zu Drogen gegriffen, auch zu harten Substanzen. Und dort ist ein Kollege von Nick, hat wirklich fast eine tödliche Überdosis verwünscht, hat ihn zum Glück überlebt. Aber das war, so wie es die Eltern sagen, schon ein Weckruf für den Nick, wo er gemerkt hat, nein, ich muss raus. Also es ist jetzt Schluss mit den Drogen, sonst endet es nicht gut.
Was heisst das? Was hat er denn gemacht?
Er hat sich dann einfach entschieden, dass er einen Entzug machen will oder irgendeinen Weg findet, dass er von dem wegkommt und ist zu der Arut. Das ist ein Zentrum hier in Zürich, eine sehr bekannte Klinik oder ein Zentrum für Suchtmedizin zur Behandlung eben von drogensüchtigen Menschen, also auch Methadonentzugstherapie und so weiter machen die. Er ist dort angegangen und hat dort eben gehofft, dass er so eine Therapie machen kann. Und die Therapien sind natürlich sehr wichtig, die dem viele Menschenleben retten, weil sie die illegalen Drogen ersetzen durch die Künstler. Also durch die ärztlich verordneten, sagen wir, Medikamente.
Wie das eben, Methadon, oder?
Genau, wie das Methadon oder auch Morphium kann man es auch machen. Verschiedene Mittel können das sein. Aber ganz entscheidend ist, dass jemand wirklich süchtig muss sein. Also man muss das Opioid, also sagen wir, ja, irgendein Opioid im Körper haben. Man muss die Toleranz haben, weil wenn man dann schon wie Methadon geben, ist der Körper überfordert, der kann das nicht verarbeiten, beziehungsweise die Toleranz ist zu wenig da. Und das wäre dann sehr gefährlich, oder? Und deshalb, und das hat man natürlich dann dort gemacht, muss man einen Urintest machen. Man muss wirklich sicher sein, dass Opioid im Körper ist. Das sieht man im Urin. Und beim Nick war es halt negativ gewesen. Also er hatte kein Opioid im Urin gehabt. Und das heisst eben, dass er zu lange nicht konsumiert hat, als dass man hätte können mit so einer Therapie anfangen.
Das hat ihn dann auch sehr getroffen, oder?
Ja, also er ist dort wirklich am Boden zerstört, nachdem er den negativen Entscheid überkommt, weil ich meine, der hat ja wirklich jetzt ausbrechen aus dem und den Entscheid gefällt und dann heisst es einfach, nein, tut uns leid, es geht nicht, so eine Therapie zu machen. Und das hat ihn sehr stark getroffen. Er war dort wirklich auch wieder depressiv gewesen und hat dann auch viel Alkohol zu sich genommen, auch gemischt mit Benzodiazepin zum Teil und hat dann wegen dem auch müssen auf den Notfall vom Spital. Und am Schluss eben ist er dort vom Spital nachher eine zwangsweise, also per fürsorgerische Unterbringung nach Königsfelden in die Psychiatrie gekommen.
Genau, weil er war so verzweifelt gewesen dort im Spital. Gell? Er hat sich irgendwie die Infusion aus dem Arm rausgerissen und hat gesagt, ich will heim. Und einfach die Ärzte und alle haben gemerkt, er ist in einer Verzweiflung drin. Den kann man jetzt nicht einfach so gehen lassen.
Da kommt er eben nach Königsfelden. Für die, die Klinik nicht kennen, was ist das für ein Ort?
Also das ist bei der Eröffnung damals im 19. Jahrhundert ist es eine der modernsten und auch grössten Psychiatrien in der Schweiz und es ist auch heute noch eine der grössten Institutionen. Dort hat man über 6'500 stationäre Patientinnen und Patienten im Jahr und die Klinik Königsfeld, also die ist in Windisch, das ist in so einer schönen Parkanlage, eben immer noch ein schönes altes Gebäude. Die gehört zu der PDAG, Psychiatrischen Dienst Aargau, und die sind im Besitz vom Kanton. Und die Klinik ist eigentlich, ja, wie ich gesagt habe, bis heute, das ist eigentlich auch ein Vorbild in einem gewissen Sinn. Weil
das ist auch ein Lehrspital, gell?
Genau, ein Lehrspital für die Uni Zürich. Und dort kommt der Nick jetzt an, nachdem er im Spital war.
Und was macht man mit dem Nick dort?
Also es gibt an der Klinik dann ein Gespräch. Dort sind die Eltern dabei und die Ärztin, auch jemand von der Pflege und der Nick selber natürlich, wo man schaut, was kann man machen. Und dort wird ihm dann zu einer Methadontherapie geraten. Also es ist nicht in der Akte irgendwie dokumentiert, dass er dort zugestimmt hätte. Die Mutter erinnert sich eigentlich auch noch, dass sie recht skeptisch war, weil man hat ja genau das kurz voran abgelehnt in Zürich. Am Schluss wird dann das aber so verordnet von der Ärztin und man startet dann schon sehr bald mit der ersten Dosis Methadon bei ihm.
Und man muss sagen, dass eben kein Urintest gemacht worden ist, dass sie das verordnet hat, die Ärztin, und nicht mehr geprüft hat, wie das ja eigentlich wirklich unbedingt dringend nötig gewesen wäre, geprüft hat, ob er überhaupt süchtig ist beziehungsweise Toleranz hat von Opioiden.
Also an diesem Freitag selber fängt es noch an mit dem Methadon-Programm und dann?
Ja, dann hat er am Abend, also schon um 5:30 die erste Dosis bekommen. In der Nacht dann nochmal, auch weiterhin relativ hohe Dosen von dem Temesta, das ist ein Benzodiazepin, das tut dem so abdämpfen. Am nächsten Morgen, beziehungsweise Mittag, besucht ihn sein Vater. Das ist für seinen Vater ein emotionales Bild, wenn er zurückdenkt. Sie sind im Park gelaufen, haben ein sehr gutes Gespräch gehabt miteinander. Die haben es gut gehabt, die zwei. Die sind zusammen Reisempfehlungen gemacht miteinander. Sind gelaufen und er war sehr zuversichtlich, der Nick. Der Nick hat gefunden, jetzt klappt es, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, jetzt geht es aufwärts. Später ist dann auch die Mutter noch gekommen. Auch sie hat den Eindruck gehabt, das ist jetzt ein Neuanfang. Jetzt sind wir wirklich an einem guten Punkt. Sie haben sich zum Abschluss noch mal fest umarmt. Natürlich nicht wissend, dass das letzte Mal ist.
So my last moment with Nick was I had spent this late afternoon with him and it was time to return him to the ward and I went back with him and he was ready to say goodbye and started walking away. And I called him back and I just gave him a big hug and we exchanged I love yous. It wasn't unusual. We did this a lot at home. You know, I just didn't know this would be the last time.
Was passiert denn an dem Abend?
Also am späteren Abend, also nachdem die Mutter gegangen ist, später kommt noch seine Freundin. Er hat eine Freundin, die er schon länger eine sehr gute Beziehung hat. Sie gehen zusammen in die Stadt, sie wollen zusammen das Nachtessen in der Stadt. Er bleibt nicht sehr lange. Also nein, beziehungsweise hat sie eigentlich eine Stunde, dass er keinen Alkohol bestellt hat, also dass er irgendeine Limonade bestellt hat. Schon das hat für sie eigentlich gezeigt, das ist etwas anderes am Laufen bei ihm jetzt. Aber er ist schnell müde gewesen und hat wieder zurückgewählt. Und ist dann in die Klinik, ins Zimmer, sie ist heim und sie haben dann am Abend so um die 9, 10 Uhr angefangen WhatsAppeln. Er hat am 9 Uhr gerade nochmal sein letztes Methadon bekommen und nochmal ein Temesta und haben dann angefangen WhatsAppeln. Und dort sagt er zum Beispiel in einer WhatsApp-Sprachnachricht, tut er sich bedanken für den Besuch und wir haben die gehört. Und das tönt schon schaurig, ja, verrückt irgendwie. Also das tönt schon recht verstörend, weil man merkt, seine Stimme ist total schleppend. Er kann die Wörter nicht mehr recht formen. Er wirkt richtig zutrönt. Und seine Freundin fragt ihn dann auch, «Are you okay? You sound drugged up. Also bist du okay? Was ist mit dir? Du tönst zutrönt.» Und er sagt, «Ja, ich bin okay. Ich bin okay, ja.» Und nicht viel später ist er dann gestorben.
Wann wird der Tod vom Nick dann festgestellt?
Ja, das ist dann am nächsten Tag erst, wo man das merkt. Also dort sind zuerst mal die Eltern, die ihm halt auch wieder per WhatsApp schreiben, Freundin auch schon am Morgen, und da kommt halt nichts mehr zurück. Haben die schon mal ein sehr schlechtes Gefühl. Und es geht dann aber effektiv fast bis um 12:30 am Mittag, bis die Pflege den Nick findet. Er liegt dort verstorben in seinem Zimmer in der Klinik. Und später zeigt sich dann durch die Obduktion, dass er eigentlich allerspätestens um die 7:30, also 7:30 am Morgen, schon tot war. Was ja heisst, bis man ihn dann gefunden hat, bis zu dieser ersten Zimmerkontrolle, sind mindestens um die 5 Stunden vergangen, wo er da allein tot gelegen ist.
Das ist ja verrückt, ja.
Ja, und was eigentlich fast noch krasser ist, sind dann gewisse Einträge in den Krankenakten, die später noch auftauchen, wo festgehalten ist, ja, man hätte ihm irgendwie um die 8 Uhr ein Mittel gegeben und um 10 Uhr hätte man noch einen Kontrollgang gemacht und er sei dort noch am Schlafen gewesen, wo man ja jetzt weiss, eben durch die Obduktion, dort ist er eigentlich schon sehr lange tot gewesen.
unvorstellbar, auch für die Eltern, wo sie das erfahren haben.
Ja, für die ist es natürlich ganz ein schlimmer Moment gewesen. Sie haben uns das dort auch nochmal erzählt, wie eben, sie haben ja noch Nick geschrieben und keine Nachricht mehr bekommen. Und dann ein paar Stunden später, was plötzlich läutet und die Polizei vor der Tür steht und sagt, eben, ihrem Sohn ist etwas passiert. Das ist eigentlich unbeschreiblich, auch für sie noch. Auch heute noch kann man das fast nicht in Worte fassen. Und,
wissen Sie dann auch gerade, was passiert ist? Oder wie lange dauert es, bis Sie da so ein bisschen eine Erklärung bekommen?
Ja, es vergeht dann relativ viel Zeit und die Informationen kommen, glaube ich, auch noch schleppend zu Ihnen. Also Sie haben dann irgendwann mal zumindest die vage Auskunft haben zu uns gesagt, dass es könnte eine Methadon-Überdosis gewesen sein bei Ihrem Sohn. Und es dauert dann aber Monate, bis man weitere Gutachten vorliegen hat. Ja, und das genauer weiss. Und bis dann, das habe ich noch eindrücklich gefunden, sind sie wie in der Schwebe und sie haben sich auch selber als Eltern viel Vorwürfe gemacht. Weil bis dann haben sie ja eben nicht gewusst, hängt das irgendwie mit der Behandlung zusammen und haben sich einfach mehr selber die Schuld gegeben im Sinn von, sind wir vielleicht nicht genug da gewesen für unser Kind als berufstätige Eltern? Hätten wir ihn mehr müssen unterstützen und ja, haben wir ihn genug geschützt?
Was weiss man denn heute über seine Todesursachen? Was hat sich denn noch erklärt?
Ja, es gibt nachher Gerichtsmedizin, wo eigentlich klar festlegt, dass man von einer Methadonvergiftung ausgeht als Todesursache. Man findet auch relativ hohe Mengen an Benzodiazepin. Das sind Mittel, die genau ins Methadon eigentlich atemdepressiv wirken, sagt man. Also das kann zum Atemstillstand führen und das verstärkt sich dann noch gegenseitig, je nachdem. Und die Eltern lassen dann das Privatgutachten anfertigen zu diesen Abläufen dort an der Klinik und eben auch zu der Todesursache. Und das macht André Siedenberg. Er ist ein sehr renommierter Suchtexperte, eigentlich ein Koryphäe in der Schweiz.
Kennt man auch vor allem so von den Platzspitzzeiten,
genau,
oder?
Ja, genau. Mhm. Und der macht ein Privatgutachten mit den Akten, die er halt zur Verfügung hat. Und er ist jetzt sehr kritisch und er kommt eigentlich zum Schluss, dass ja der Nick erstens gar nicht opioidabhängig war. Weil man hat ja die Negativ-Urintest aus Zürich und keinen neuen gemacht im Aargau. Und zweitens hat man bei ihm auch keine Entzugssymptome in den Akten jetzt gesehen, also dass der Körper das würde vermissen, die Opioid. Und dann ist halt die Frage, ob man überhaupt je mit der Methadon-Therapie starten.
Und hat das Konsequenzen für die Klinik Königsfelde?
Also es hat insofern Konsequenzen, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist von der Aargauer Staatsanwaltschaft. Das ist noch am Laufen. Wir wollen da nicht vorgreifen. Die sind am Ermitteln, selbstverständlich. Gleichzeitig haben auch die Eltern einen Anwalt beauftragt, eine Aufsichtsbeschwerde zu machen. Also weil sie sind einfach fest überzeugt, man muss ganz genau klären, was da abgelaufen ist. Und in diesem Zusammenhang und auch bei unseren Recherchen sind wir auf etwas gestossen, wo wir so eigentlich nicht so recht gekannt haben vorher. Die zuständige Ärztin, also für die nicht zuständige Ärztin, ist eine Person, die in der Schweiz nicht ein anerkanntes Diplom gehabt hat. Die war eine Fachärztin gewesen. Und doch hat man den Eindruck, und das muss jetzt eben geklärt werden, dass sie eine Art Kaderfunktion gehabt hat, also dass sie sehr verantwortungsvolle Aufgaben gehabt hat, nämlich zum Beispiel die Methadontherapie anzuordnen. Und sie kommt aus dem Ausland, hat kein in der Schweiz anerkanntes Diplom, kein Facharzttitel. Es fragt sich halt schon, hat sie die fachlichen Kompetenzen eigentlich gehabt, um das anordnen? Und wer ist da verantwortlich? Das soll jetzt geklärt werden mit der Aufsichtsbeschwerde und ist sicher auch Teil der Ermittlungen.
Und als sehr ein wichtiger Aspekt von eurer Recherche, ihr habt einen zweiten Text zu dem Thema aufgerollt und zeigt auf, warum in der Schweiz über 3000 Ärzte ohne anerkanntes Diplom arbeiten. Wir verlinken die Recherche in den Shownotes. Wir bleiben nämlich in dieser Apropos-Folge bei den außergewöhnlichen Todesfällen. Was sagt denn die Klinik zum Fall von Nick?
Sie will sich eben nicht äußern. Was auch verständlich ist, es ist ein laufendes Verfahren. Oder? Ich kann nicht sehr viel sagen, aber sie betonen natürlich, dass Personal jeden Tag sein Bestes gibt und dass man ständig dran ist, Verbesserungsvorschläge zu machen. Und dass sie aber der Meinung sind, dass also das sagt auch der Anwalt von der Ärztin, dass sie sorgfältig geschafft hätte und sich nichts zu Schulden kommen.
Jetzt ist im Nick sein Fall kein Einzelfall. Wir sind durch eine Recherche auf mehrere Fälle von jungen Menschen gestoßen, die außergewöhnlich gestorben sind in der Klinik.
Es sind 33 außergewöhnliche Todesfälle in 6 Jahren. 2/3 sind nach Angaben von der PDAG, also von Königsfelde, Suizid, wie du auch schon erwähnt hast. rund 10 Fälle, man wissen nicht ganz exakt, ob 10 oder 11 betreffen Unfälle oder medizinische Vorfälle. Und neben Nick gibt es auch zum Beispiel den Todesfall von Theo, einem jungen Mann mit Autismus-Spektrumstörung. Er war in einer grossen Krise, ist dann auf Königsfelden gekommen und hat sich dort in seiner Not immer wieder auf seinen Kopf geworfen am Boden und hat dabei so schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass er später an dem gestorben ist. Das Tragische an dem Fall ist, dass das Betreuungspersonal das eigentlich gesehen hat. Das ist das, was die Ermittlungen ergeben haben, weil auch in diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft, die Aargauer Staatsanwaltschaft untersucht und hat Anklage erhoben im Januar in der Prozesse. Also das Betreuungspersonal habe das gesehen, dass er sich auf den Boden rührt, aber nichts unternommen. Das ist der Vorwurf.
Und der Todesfall von Theo, zum schnell auf den Anfang zurückzukommen, ist eben der Todesfall, den der Steinbildhauer, der Herr von Tanive, mit dem Fall von Nick verknüpft hat, oder?
Ja, genau, weil er hat damals den Grabstein gemacht für die Familie von Theo und kurz darauf aber sind die Eltern von Nick bei ihm vorbeikommen, eigentlich durch Zufall. Und dort hat er dann eben gemerkt, oh, das ist ja nicht der erste Fall, der jetzt bei mir ist, und hat die zwei Familien zusammengebracht.
Und schlussendlich auch ist das Ganze zu euch. Wir haben in den letzten Monaten mit mehreren Familien von den Verstorbenen geredet. Was ist Ihnen wichtig? Warum sind Sie ja bereit, über das zu reden?
Ja, die haben eigentlich zum Teil sehr lange geschwiegen. Und was so Gemeinsamkeit ist, ist ihnen wirklich einfach das Anliegen, dass das nicht mehr passiert. Also, dass man halt jetzt Massnahmen ergreift, damit andere Familien nicht das Gleiche auch nochmal erleben müssen. Wir haben jetzt noch mit einer Familie geredet, die hat ihren Sohn auch wegen einer Methadonüberdosis verloren. Das ist allerdings schon ein paar Jahre zurück. Und die haben damals natürlich gedacht, ja gut, jetzt wird man Massnahmen ergreifen, jetzt wird alles besser. Und was die jetzt vom Nick erfahren haben, ist das für die extrem aufwühlend gewesen. Und das ist eigentlich für sie und eben auch für die Eltern vom Nick ja der Grund gewesen, um jetzt zu sagen, mal, wir wollen das nicht für uns behalten, weil wir sonst Angst haben, es kommt wieder vor.
Was erhofft sich denn Jane konkret davon, die Mutter vom Nick?
Also sie weiss ja, dass das den Sohn nicht mehr zurückbringt, das ist ihr klar, aber sie kämpft trotzdem. Ich glaube einerseits eben, dass man jetzt das einfach mal super abklärt, was dort genau passiert ist, und dass man dann zweitens darauf kann reagieren, eben auch wieder, dass es allenfalls im besten Fall kann helfen, andere von so etwas zu bewahren.
It won't bring Nick back, but if we can prevent further deaths, then it's absolutely worth it. And from what we've seen, it's even just small changes that need to be implemented to prevent further deaths.
Sie sagt auch, es bräuchte nur kleine Veränderungen. Was habt ihr zwei den Eindruck? Was müsste sich ändern?
Also ich glaube, der erste Schritt ist einmal zu verstehen und aus dieser Abwehrhaltung rauszukommen, wo viele Kliniken oder Spitäler, wenn sie angegriffen werden, verharren. Wir haben das verschiedentlich erlebt in den Recherchen, die wir gemacht haben, dass wenn man sie kritisiert oder Fälle aufbringt, dann heisst es zuerst mal einfach Nein und Abwehr. Und das wirkt eigentlich einfach dann nicht sehr glaubwürdig. Und das hilft vor allem den Betroffenen nicht. Das macht natürlich die Angehörigen sehr traurig, wenn es einfach abgelehnt wird und man sagt, alles ist bestens. Das ist sicher mal das eine. Aber das hat sicher auch damit zu tun, dass so Vorwürfe halt für eine Klinik immer auch sehr schwierig sind, was sie mit schon anbelangt, oder? Aber wenn man dann einfach abwehrt, dann führt es einfach nicht zu einer Fehlerkultur, die es dringend braucht.
Für mich ist noch ein wichtiger Aspekt, der jetzt rausgekommen ist, halt schon auch die Ausbildung, die man anschauen sollte, vielleicht jetzt auch nicht nur in Bezug auf die Klinik, sondern auch gesamtschweizerisch, dass wir gemerkt haben, gerade in dem Bereich Suchtmedizin, dort ist es offenbar so, dass schon in der Schweiz die Ausbildung nicht jetzt einen grossen Fokus auf das legt bei den Medizinerinnen und Medizinern. Und zweitens dann auch wenig Leute gibt, die sich für das interessieren, Ärztinnen, Ärzte, Pflegende. Und dass man dann halt oft Leute aus dem Ausland nimmt, die vielleicht das jetzt auch nicht so vertieft studiert haben, die Suchtthematik im Speziellen. Und jetzt in dem konkreten Fall haben wir halt gesehen, wie wichtig das es wäre, dass man Entzugssymptome erkennt oder dass man engmaschig überwacht die Leute oder dass man weiss, was sind die korrekten Dosen für wer. Das sind alles so Punkte, die haben am Schluss schon auch mit der Ausbildung zu tun.
Und man muss jetzt schon auch sagen, es sind aber nicht nur Drogensüchtige im Sinn, wie man sich das vorstellt, sondern wir wissen ja von der Opioidkrise in den USA, die ganz schlimm ist, wo wir auch Auswüchse haben in der Schweiz. Also bei der PDAG sind auch Leute, die wegen Schmerzmittelabhängigkeit im Entzug sind. Vielleicht werden das auch immer mehr. Ich hoffe es natürlich nicht, aber man hat Befürchtungen, dass das zunehmen könnte. Und von dem her ist der Bereich Suchterkrankung, Sucht, also Entzug und so, ist so oder so mega wichtig und wird nicht verschwinden.
Darum auch das Verstehen so wichtig. Fassen wir zusammen. Also es hat bei den psychiatrischen Dienst Aargau 33 außergewöhnliche Todesfälle gegeben in 6 Jahren. In einem Fall kommt es im Januar zum Prozess. In weiteren 2 laufen Strafverfahren. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Was sagt die Klinik zu all dem?
Ja, also wie Katrin schon gesagt hat, zu einzelnen Fällen können sie sich nicht äussern, können sie sich auch nicht äussern. Wir hätten gerne die Verantwortlichen getroffen zu einem Gespräch. Das haben sie leider nicht wollen. Und so haben sie schriftlich geantwortet und einfach gesagt, eben jeder Todesfall von einem Patienten ging auch ihnen nach und den behandelnden Teams. Man müsste die 33 Fälle aber auch im Zusammenhang sehen mit über 30'000 Patientinnen und Patienten, die man behandelt hat in dem Zeitraum. Und an der PDAG haben wir auch überdurchschnittlich viele schwere Fälle. Und dann haben sie noch festgehalten, dass man sich an die internationalen und nationalen Leitlinien und Empfehlungen halten und sich ständig weiterentwickeln. Also auch aus solchen Sachen lernen, wenn man von einem Missstand Kenntnis überkommt, dass man dann daran arbeitet, um es zu verbessern.
Zum Schluss nochmal zurück zum Steinbildhauer, Vittorio Fontanive. Weiss er eigentlich, was er da angestoßen hat damals?
Ja, ich denke schon, es ist ihm bewusst. Ich mag mich noch erinnern, er ist zurückhaltend. Also er hat jetzt da nicht irgendwie die Familie überfallen, aber dass es jetzt zusammengebracht hat und zu was das geführt hat, das weiss er, glaube ich, schon. Und ja, also er ist ein sehr einfühlsamer Mensch. Und ich glaube, der hat gerade so ein bisschen gespürt, ja, da ist jemand wirklich allein mit dem Schmerz, ich will die zusammenbringen. Und ja, das ist jetzt extrem wertvoll für die Betroffenen, eben, dass sie auch jemand anderes finden und vielleicht auch so den Mut gefunden haben, um darüber zu reden und zu kämpfen.
Wir haben ihm ja den Platz gegeben in der Recherche. Was ist euch von ihm besonders geblieben?
Also er hat ja, wie gesagt, die Familien zusammengebracht. Und das war eigentlich auch für uns unglaublich emotional gewesen. Also in einem Wohnzimmer am Tisch zu sitzen mit 3 Müttern, die je ihre Söhne oder ihren Sohn in Königsfelden verloren haben und erzählen und brüllen und Fassungslosigkeit zeigen, das hat uns wirklich unglaublich berührt. Und ich komme jetzt schon wieder Gänsehaut über. Und ja, der Fontanive hat das angestoßen. Das kann man schon so sagen, das war sehr wichtig gewesen.
Danke Katrin und Rolli für den Einblick in eure Recherche.
Danke Alex.
Danke dir.
Und das war es, die neueste Folge von «Apropos». Die beiden ausführlichen Texte von Rolli und der Katrin, wo sie einmal detaillierter auf die einzelnen Todesfälle und Geschichten von diesen Familien eingehen, die wir euch verlinken in den Shownotes. Produziert hat die Folge Sibylle Hartmann. Ich bin Alex Aregger und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.